Tagen wollen wir uns mit unserem Verhältnis zur Gemeinde Jesu befassen. Was heißt es, in der Gemeinde Jesu zu stehen? Wo ist mein Platz dort? Wie kann ich ihn ausfüllen? Welche Vorrechte erwachsen daraus, dass ich ein Christ bin und gleichzeitig in der Gemeinde Jesu stehe? Welche Aufgaben erwachsen daraus? Ich habe keine besondere Liste von Themen, aber dieses sind die Gedanken, die wir berühren möchten. Unter anderem auch, welche Beziehungen habe ich zu anderen Christen? Heute Abend möchte ich damit beginnen, einige Bilder, die die Heilige Schrift verwendet, von der Gemeinde, diese zu besprechen. Es gibt eine Anzahl solcher Bilder, und die können uns unsere Beziehung zu Jesus Christus und zu unseren Mitchristen in der Gemeinde sehr anschaulich machen. Und wenn Sie anschließend noch Fragen haben, wie kann das dann im Leben aussehen, stellen Sie die ruhig. Ich weiß nicht alle Antworten, aber ich kann alle Antworten beantworten, auch wenn es heißt, ich weiß nicht. Also, wir steigen gleich hinein. Das erste Bild, das ich verwenden will oder das ich besprechen möchte, ist ein Thema, das sehr aktuell ist. Es handelt sich um Liebe. Alle Welt spricht von Liebe. Im Englischen heißt es, alle Welt liebt einen Liebhaber. Nur wissen viele Leute nicht, was Liebe ist. Liebe ist uns erst deutlich geworden durch die Liebe Gottes in Jesus Christus. Wer Liebe verstehen will, der muss dorthin. Und der muss eigentlich einmal nach Bethlehem reisen, nicht nach Israel, sondern er kann einfach seine Bibel aufschlagen und einmal lesen, was ist es eigentlich um Bethlehem. Wir werden bald dort stehen an der Krippe in Gedanken, wir werden uns die Texte lesen und sie vorhalten. Aber da erinnere ich an etwas, das Luther einmal gesagt hat. Es war nicht schön, kein Heiligenschein, kein Glanz. Es hat gerochen, es war dunkel, es war eng. Wenn es nicht ein Stall war, dann war es vielleicht eine Höhle, in der doch aber das Vieh untergebracht werden konnte. Es war armselig. Maria und Josef waren bitterarm. Man sagt uns, wenn man die palästinische Armut nicht kennt, dann hat man noch nicht Armut kennengelernt, so ungefähr. Dass Maria und Josef arm waren, erkennt man am Opfer, das sie brachten. In 3. Mose 1 werden verschiedene Opfer erwähnt, die man bringen kann als Israelit. Der eine kann einen Ochsen bringen, das ist der Wohlhabende. Der andere kann etwas anderes bringen. Aber wer wenig hat, der soll wenigstens einen Vogel oder zwei bringen. Das haben Maria und Josef getan. Bei der Geburt eines Kindes wurden Opfer gebracht. Und sie haben das Opfer eines armen Ehepaars gebracht. Aber welch ein Reichtum haben sie der Welt geschenkt? Paulus sagt einmal, Christus war der Reiche. Und er hat seinen Reichtum aufgegeben und ist für uns arm geworden, damit wir durch seine Armut reich würden. Das ist Liebe. Nun hat die Heilige Schrift uns ein Bild gegeben von der Gemeinde. Und dieses Bild zeigt uns etwas von der Liebe Jesu zu seinen Kindern, zu seiner Gemeinde. Und das ist das Bild einfach der Geliebten. Das sehen wir an zwei Stellen. Paulus gebraucht das Bild einer Verlobten oder einer Verlobung und dann das Bild einer Ehe. Ich lese zwei Verse aus 2. Korinther 11, um das einmal zu zeigen. 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 2 und 3. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so auch eure Sinne verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen Christus. Paulus war nach Korinth gereist, eine Hafenstadt, um dort Christus zu verkünden. Es waren dort Menschen, die hatten schon vom einen Gott im Himmel gehört. Das waren Juden. Sie hatten eine jüdische Gemeinde dort und ein Haus, in dem sie sich trafen. Man nennt so ein Haus eine Synagoge. In diesem Haus hat auch Paulus sich eingefunden und, wie es damals Sitte war, gab man ihm eine Gelegenheit zu sprechen. In der jüdischen Gemeinde ging es ziemlich locker zu, nicht so steif wie in einigen christlichen Kirchen. Und Paulus bekam Gelegenheit zu sprechen. Und dann hat er die Bibel aufgeschlagen und hat ihnen aus dem Alten Testament gezeigt, dass ein Retter von Gott bestimmt kommen sollte, um die Welt zu erlösen, und dass solche Verheißungen bereits eingelöst worden waren, in Erfüllung gegangen waren, in der Person eines, der hieß Jesus von Nazareth. Aber er war nicht nur ein Mensch, der irgendwo in Galiläa im Norden von Palästina gelebt hatte und herumgereist hatte und Menschen von Gott erzählt hatte und auch sehr Gutes, viel Gutes getan hatte, einige Wunder, sondern er war Gott in Menschengestalt. Man hatte ihn gekreuzigt, sagt Paulus. Das stand auch schon im Alten Testament geschrieben, das musste so sein. Und dann ist er auferweckt worden und er ist erhöht worden und er lebt heute. Und man kann ihn erleben. Solche Dinge hat Paulus in Korinth erzählt und wir können uns vorstellen, wie die Leute dort in der Hafenstadt, manch einer wusste um seine Sündhaftigkeit, manch einer suchte, manch einer philosophierte, was steht denn hinter dem Sichtbaren eigentlich? Wie hängen die Dinge zusammen? Der andere rätselt an den Mysterien des Lebens, an den Geheimnissen des Alltags, des Schicksals. Paulus hat die Lösung gegeben. Jesus Christus ist gekommen. Gott, den wir nicht sehen, hat sich gezeigt, unseren irdischen Augen gezeigt. Er hat von Jesus erzählt, hat ihn groß gemacht, hat von seiner Liebe gesprochen und Menschen ließen sich ziehen durch die Liebe Gottes in Christus. Nun sagt Paulus, als das bei euch geschah, jetzt schreibt er seinen zweiten Brief an diese Menschen, die an Christus geglaubt hatten. Und er sagt, als das geschah, geschah eine Verlobung. Ich war dabei, ich war gleichsam ein Vermittler. Ich habe euch den Bräutigam, den himmlischen Bräutigam, dargestellt. Ich habe ihn euch vorgestellt. Und ich habe euch umworben und habe um eure Liebe geworben und habe euch Christus vorgestellt, euch zusammengeführt. Und als ihr Christus euer Vertrauen schenktet, dann hat er euch angenommen in seiner Liebe und ihr seid verlobt worden. Dieses Bild der Verlobung spricht von zweierlei. Einmal von Verpflichtung und dann von Bewährung. Wenn jemand verlobt ist, dann hat er sich verpflichtet. Ich staune mitunter, wie junge Menschen einfach in so ein Verhältnis und dann in eine Ehe schleudern. Es gibt praktisch keine Verlobung bei manchen. Man nimmt das einfach so selbstverständlich, dann wird das mal irgendwie erwähnt, ja, wir werden ja wahrscheinlich heiraten und was dann und so weiter, nachdem man einige Zeit zusammengegangen ist. Und ein Thema nach dem anderen kommt dran, ja, und dann wird geplant. So war es in biblischen Zeiten nicht. Zu biblischen Zeiten war eine Ehe oder geschah eine Ehe in zwei Stufen. Die erste Stufe war eine Verlobung. Und eine Verlobung war damals eine halbe Ehe. Sie war eine echte Verpflichtung. Der Charakter der Verpflichtung war ähnlich wie bei uns der Charakter der Verpflichtung in einer Eheschließung. Was sich der Unterschied zwischen Verlobung und Ehe war der, dass man noch nicht zusammen lebte. Aber versprochen hatte man einander schon und es war ein Vertrag gemacht gleichsam. Jesus ist einen Bund eingegangen mit uns. Er hat sich verpflichtet und zwar mit seinem Tode. Lassen Sie mich das einmal ein bisschen deutlich machen oder ein Beispiel gebrauchen aus dem Alten Testament. Zur Zeit des Alten Testamentes gab es unter den Völkern des Mittelmeerraumes eine Art Bündnisschließung. Bei dieser Bündnisschließung hat man Tiere geopfert, wenigstens eines. Das hat man durchschnitten in zwei Teile. Und wenn zwei Männer, vielleicht zwei Fürsten, von zwei Stämmen oder Völkern, wenn sie einen Bund eingehen wollten, ein Bündnis machen wollten miteinander, wir wollen einander treu bleiben, oder vielleicht zwei Geschäftspartner, oder zwei Leute aus irgendeinem Grunde wollten ein Bündnis machen, dann konnten sie so einen Vertrag schließen, in dem dann ein Tier geschlachtet wurde. Und dann haben sie die Teile dieses getöteten Tieres, das durchschnitten worden war, auseinandergelegt und sind beide dazwischen hindurchgegangen. Als ob sie sagen wollen, wir beide wollen einander treu bleiben bis zum Tode. Ein anderer Ausdruck war, es soll Salz zwischen uns sein. Salz war sehr kostbar. Wenn jemand von meinem Salz gegessen hatte, dann war ich verpflichtet, ihm treu zu sein und alles für ihn zu tun. Wenn zum Beispiel jemand einem Feind war und er hätte ihn töten können, so sehr hasste er ihn. Wenn der andere etwas Salz von ihm zu halten bekommen hatte und es gegessen hat und er hat es erfahren, seine Haltung hat sich dann vollkommen verwandelt. Er hatte sein Leben dann für ihn eingesetzt. Es war jetzt Salz zwischen ihnen. Und wenn so ein Bündnis gebrochen wurde, dann war das schlimm. Dann war es sehr schlimm. Auch wenn eine Ehe gebrochen wurde, eine Verlobung, das war eine Ehescheidung gleichsam. Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat seine Liebe gezeigt, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Bedeutet das für uns etwas? Oder können wir einfach so gleichgültig daran vorbeigehen? Jesus hat uns seine Liebe gezeigt. Er hat uns sein Leben gegeben, sein Leben für uns dargegeben. Wir sind seine Verlobte. Er hat unsere Liebe gewonnen, wenn sie Jesus Christus ein Ja gegeben haben. Und dazu vielleicht noch in der Taufe, dann haben sie das Zeichen gegeben, dass sie Jesu Nachfolger sind, dann sind sie ein Bündnis eingegangen, einen Vertrag, und dann dürfen sie nicht mehr zurück. Dann ist kein Zurück mehr und vielmehr Ein Zurück wäre ja sinnlos. Warum zurückgehen? Warum untreu werden? Jetzt kommen wir zum Zweiten. Verlobung bedeutet in der Heiligen Schrift Bewährung. Die Hochzeit ist noch nicht da. Jetzt hat die Braut sich zu bewähren, die Geliebte, die Verlobte. Der Bräutigam hat noch einiges zu tun, es sind noch einige Vorbereitungen zu treffen. Und die Verlobte wartet und auch sie hat einiges vorzubereiten. Sie hat sich auch die Ehe vorzubereiten, sie hat etwas zu sammeln an Kleidern und Decken und so weiter, was immer es damals gab. Einen großen Haushalt hat man wohl nicht gehabt. Aber es gab Vorbereitungen zu treffen. In dieser Zeit konnte es Versuchungen geben. Ab und zu ist es vorgekommen, dass so ein Mädchen sich dann verleiten ließ. Und einem anderen Liebhaber habe angehangen ist. Es war dann sehr traurig. Aber es war eine Bewährungszeit. Und auch wir stehen in der Bewährungszeit. Wollen wir Jesus treu bleiben oder nicht? Wir wollen Jesus treu bleiben, ich glaube es. Aber wir sind wirklich gefragt. Jakobus sagt einmal, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, täuscht euch nicht. Die Liebe zur Welt ist Ehebruch. Wir sind gefragt, ob irgendetwas uns wegzieht von Jesus Christus. Ob unsere Liebe frisch bleibt. Es gibt viele Menschen, die kommen zu Jesus Christus und sind eifrig für ihn und ihre Liebe ist entfacht worden und sie brennt für Jesus Christus. Und in ihrem Eifer sind sie sehr tätig für Jesus. Aber dann kann es abkühlen. Und andere Dinge. Das können sehr einfache Dinge sein, prosaische Dinge. Aber die Liebe und die Augen können von Jesus weggenommen werden und haften jetzt an etwas anderes. Jesus möchte unsere Liebe bleiben. Er ist unser Bräutigam und es ist genügend bei Jesus uns zu fesseln. Kein Motorrad, kein Urlaub, kein Mensch, kein Auto, kein Gerät darf unsere Aufmerksamkeit von Jesus wegziehen. Aber so oft gibt es diese Dinge, ganz kleine Dinge, oder menschliche Beziehungen, die wollen unsere Liebe zu Jesus erkalten lassen. Es kann nun so sein, dass wir im Grunde die Verlobung nicht auflösen, aber die Liebe dennoch erkalten. Auf jeden Fall ist es eine Art Bewährung der Liebe selbst. Darauf kommt Paulus zu sprechen, wenn er an die Korinther schreibt. Er sagt, bei euch ist das doch etwas anders geworden als in der Anfangszeit. Ich habe euch einem verlobt, Jesus, aber es ist jetzt bei euch nicht mehr so, wie es damals war. Ihr seid verlobt und ich bin dabei gewesen und ich habe euch umworben. Aber die Liebe ist heute nicht mehr dieselbe. Es ist nicht die erste Liebe. Überdies den Verlust der ersten Liebe hat Jesus einmal einer Gemeinde in Kleinasien, was heute Türkei ist, zu sagen gehabt. Er sagt, ihr seid sehr eifrig und tätig für mich. Es ist sehr viel Betrieb. Ihr arbeitet, ihr seid sehr fleißig. Wir können es vorstellen mit unseren heutigen Einrichtungen. Es waren manche Straßeneinsätze da. Ephesus wusste von dieser Gemeinde. Die Gemeinde war bekannt. Sie haben Einsätze gemacht, hier und dort, vielleicht in Nachbarstädten. Überall sind sie tätig gewesen. Einer hat sich des anderen angenommen, aber innerlich war etwas kühl geworden. Die Liebe zu Jesus, die Zeit mit Jesus war nicht mehr da. Die Heilige Schrift war nicht mehr, schmeckte nicht mehr so. Vielleicht haben einige noch aus Pflicht, ja, man muss ja auch die Bibel lesen, ja. Es gehört dazu. aber sehr schnell, flüchtig, ja. Und dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Darf ich heute Abend einmal fragen, schmeckt Ihnen die Heilige Schrift? Haben Sie Lust daran? Schmeckt es, wenn Sie die Bibel aufschlagen? Haben Sie Freude daran? Oder ist die Liebe erkaltet? Haben Sie Freude am Gebet, am Sprechen mit Jesus Christus? Können Sie sich mit ihm unterhalten? Sagen Sie ihm Ihre Anliegen? Wie sieht es mit der Liebe zu Jesus Christus? Zur Gemeinde Jesu zu gehören, heißt, die Verlobung mit Jesus Christus ernst zu nehmen und zu pflegen. Die Liebe muss gepflegt werden. Also, das Bild der Verlobten ist eine Form des Bildes, die Geliebte. Die andere Form ist die der Ehefrau. Paulus spricht davon in Römer 7, in den Versen 2 bis 4. Römer 7, 2 bis 4. Die dem Manne unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden. Sollte der Mann aber sterben, so ist sie dem Gesetz des Mannes enthoben. Dann wird sie also bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Sollte der Mann aber sterben, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Und so, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus. Christus ist gestorben. Warum? Um eines anderen zu sein, nämlich der von den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht brächten. Hier hat sich das Bild etwas gewandelt. Im ersten Bild der Verlobten steht die Eheschließung noch bevor uns. Wenn Jesus kommt, dann findet diese Hochzeit statt. Dann sind wir ewiglich bei ihm. In diesem Bild, und das ist nur ein Bild, in diesem Bilde hat die Eheschließung schon stattgefunden. Warum? Weil es jetzt um das Bild von Frucht geht. Und Frucht entsteht erst durch eheliche Verbindung. Und die beginnt erst mit der Eheschließung nach der Heiligen Schrift. Und um dieses zu zeigen, dass wir Frucht tragen sollen für Jesus Christus, gebraucht er jetzt das Bild der Eheschließung. Wir sind mit Jesus Christus vermählt. Jesus Christus ist unser Mann und die Gemeinde ist seine Frau, seine geliebte Frau. Und wir sollen jetzt Frucht tragen. Was heißt das? Jesus spricht einmal davon in Johannes 15. Wir sollen Frucht tragen, wie die Rebe am Weinstock. Manche Christen haben sich schon gefragt, was heißt das, Frucht tragen. Einige weisen dann auf Galater 5 hin, Vers 22, wo es heißt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Ja, das gehört dazu. Andere sagen, nee, das ist die Frucht des Geistes. Wir sprechen ja von der Frucht eines Christen. Wenn eine Rebe Frucht trägt, dann trägt sie Trauben und nicht Äpfel. Das heißt, die Frucht einer Art ist die Art selbst. Ein Apfelbaum trägt Äpfel, weil es ein Apfelbaum ist. Eine Kuh bekommt ein Kalb und das Kalb wächst und wird eine Kuh. Das heißt, man bekommt das Gleiche. Das, was das Zeugende ist, das Gebärende ist, das ist auch das Hervorgehende. Und dann sagt man, wenn ein Christ Frucht trägt, dann gibt es noch einen Christen. Der kriegt Kinder, geistliche Kinder. Auch das gehört dazu. Aber ich meine, wir haben dann noch nicht die Sache getroffen. Wenn wir der Sache noch mehr nachgehen durch die Heilige Schrift, dann scheint mir, ist die Frucht ganz einfach das, was Gott Freude macht. Warum hat der Weingärtner Reben? Damit er Freude an den Reben hat, Entschuldigung, an den Trauben hat. Er möchte die Trauben auf dem Tisch haben und genießen. Er möchte den Traubensaft genießen, beziehungsweise den Wein. Jetzt kommt bald die Zeit des Susers, ja, wie sein Name hieß, Sauser. Sturm heißt es. Er kann einen Sturm herbekommen. Ja, man muss schon vorsichtig sein. Also man hat Freude daran. Es schmeckt. Gott investiert in unser Leben. Er legt etwas hinein. Er gibt uns seine Liebe, Zeichen seiner Liebe. Und was will er dann? Er will Reaktion. Er will Liebe haben. Er will Freude an uns haben. Paulus sagt einmal, wir leben hier und wollen versuchen, jederzeit Gott wohl zu gefallen. Jesus sagte einmal, ich tue immer, was dem Vater wohlgefällig ist. Das war das Ziel seines Lebens, das Oberste. Nachdem wir davon gesprochen haben, dann können wir von allerlei anderem sprechen. Das heißt vom Inhalt des Freudemachens. Aber zusammengefasst ist es in dem einen, Gott Freude machen, seinen Willen tun. Aber Willen tun, das klingt schon so ein bisschen gesetzlich, nicht wahr? Wir müssen Gottes Willen tun. Das ist, was Gott von uns will. Aber ein bisschen ruhig. Das griechische Wort für Wille ist Thelema, T-H-E-L-E-M-A. Und das bedeutet fast dasselbe wie unser deutsches Wort wollen oder Wille. Wollen ist ein bisschen besser. Wille ist schon wieder etwas bestimmend. Ich sage, ich will ins Dorf gehen, ich habe vor. Ich will heiraten. Ich will mir ein Auto kaufen. Ich will dies und das tun. Wir haben vor. Es gibt noch ein anderes Wort, das diesem ähnlich ist. Das hat mehr mit Planen zu tun, mit Bestimmen. Aber dieses Wort hat eigentlich etwas Emotionales da drin. Nicht nur einen Willen wie ein Gesetz, jetzt muss es so getan werden, jetzt muss dies getan werden, jetzt muss es so sein, sondern Gott möchte etwas. Gott hat Verlangen, wissen wir. Gott hat Wünsche. Das Wort Wünschen könnten wir hereinlegen. Das heißt, wenn wir Frucht tragen, das heißt, wenn das, was Gott in unser Leben hineinlegt, etwas ergibt, wenn ein Ertrag daraus hervorgeht. Gott sät in unser Leben hinein und dann will er einen Ertrag. Das ist Frucht. Und wenn er investiert, Liebe investiert, dann möchte er etwas davon. Dann möchte er, dass seine Wünsche in Bezug auf diese Saat in Erfüllung gehen. Das heißt, Frucht tragen heißt, den Wünschen Gottes zu entsprechen. Deshalb Freude machen. Man kann es so und so formulieren. Gott wohlgefällig sein. So schreibt er auch an die Kolosser. Er sagt, ich bete für euch. Kolosser 1, Vers 9. Ich bete für euch. Ich bete dauernd für euch. Kannte die Gemeinde nicht. War nie da gewesen. Aber er sagt, ich habe von euch gehört und ich habe gehört, ihr habt das wahre Evangelium angenommen. Und jetzt bete ich andauernd für euch, Tag aus, Tag ein. Jeden Tag. Oder immer wieder, kann man vielleicht sagen. Worum betet Paulus für die kolossischen Christen? Er hat ein Anliegen. Und dieses eine Anliegen bespricht er in den Versen 9 bis 20 und man kann auch sagen 23. Worum geht es? Ich bete, dass ihr den Willen Gottes kennt. Ich bete, dass ihr Kenntnis habt vom Willen Gottes. Warum sollen sie den Willen Gottes kennen? Nun, was meinen wir? Warum sollte man den Willen Gottes kennen? Damit man ihn tut. Nicht mehr, damit man mehr weiß. Das ist nicht der Sinn dieser Erkenntnis. Der Sinn der Erkenntnis des Willens Gottes ist, damit er getan werden kann. Gottes Wille muss getan werden. In Israel war das Ergebnis von Lehren, davon haben wir gesprochen in Mittelseelen, dass man anders tat und dachte und sprach. Anders in dem Griechentum. Da konnte man lernen und lernen und lernen, dann hatte man Freude am Lernen. Aber nicht so in Israel. Wer lernte, der hatte darauf zu tun. Wer mehr über Gott wusste, der tat jetzt mehr, der handelte anders. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr wisst, was Gottes Wille ist. Warum? Damit er ihn tut. Das ist der Sinn davon. Aber jetzt sagt er gleich, so sagt er es nicht, aber er sagt Folgendes. Damit ihr einen Wandel führt. Was für einen Wandel? Nicht eine Umwandlung. Das Wort Wandel heißt heute Umwandlung. Das heißt, ein Leben führt von Tag zu Tag. Damit ihr ein Leben führt, das Gott wohlgefällig ist, das den Herrn ehrt, das seiner würdig ist. Deshalb, nicht damit man wieder die Gesetze und Gebote Gottes erfüllt, darin besteht das Leben in der Gemeinde nicht. Das ist nicht Christenleben. Christenleben heißt, in der Gemeinde Jesu stehen heißt, Jesus Christus Freude bereiten, zu seiner Ehre da leben. Seiner würdig leben. Warum würdig? Würdig heißt entsprechen. Nicht, es kann nicht den gleichen Wert haben, aber irgendeine Art von Entsprechung muss schon da sein. Vielleicht kann uns eine Aussage von einem Studenten helfen. Sohn eines reichen Mannes in England vor Jahren. Ein bekannter Sportler im ganzen Großbritannien. Und er bekehrte sich. Die Liebe Gottes hat ihn angezogen. Dann hat er folgende Äußerung gemacht. Wenn Jesus Christus Gott war, wenn es stimmt, dass Jesus Christus Gott war, und wenn er sein Leben für mich aufgeopfert hat, dann kann es kein Opfer meinerseits geben, dass ich ihm nicht bringen müsste, dass ich ihm vorenthalten müsste. Dann geziemt es sich, das ist ein gutes Wort, geziemt. Dann geziemt es sich, dass ich ihm alles gebe. Es muss eine gewisse Entsprechung da sein. Liebe sucht nach Liebe, nach Gegenliebe. Und dieses soll zu sehen sein. Also die Frau soll Frucht tragen für ihren Mann. Der Mann ist Jesus, er hat sein Leben investiert. Und jetzt soll Frucht entstehen im Leben der Gemeinde Jesu. Was das bedeutet, wollen wir in diesen Tagen noch mehr sehen. Aber nun zunächst vielleicht das Grundsätzliche. Damit wir ihm Frucht bringen, das ist das Bild des Geliebten und als Frau. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Bild. Zu dem Bild des Leibes, der Körper. Wird in der Bibel gebraucht als ein Bild für Gemeinde Jesu Christi. Übrigens, vielleicht sollte ich etwas erklären in Bezug auf das Wort Gemeinde. Es gibt verschiedene Wörter, die hier gebraucht werden. Die einen sagen Kirche, die anderen sagen Gemeinde, und vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass einige Versammlung sagen. Das sind drei verschiedene Übersetzungen desselben griechischen Wortes. Das Neue Testament ist ja in Griechisch neu verfasst worden. Und jedes dieser Wörter hat einen gewissen Sinn und ist eine Art Übersetzung dieses Wortes. Das eine Wort, Kirche, ist eine Verkümmerung, eine deutsche Verkümmerung eines griechischen Wortes. Das bedeutet etwas, das einem Herrn gehört. etwas, das einem Herrn gehört. Kirche ist also das Volk, das dem Herrn gehört. Und das ist die Gemeinde. Allerdings, das ist nicht genau die Bedeutung des griechischen Wortes. Das griechische Wort bedeutet eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen worden sind aus dem Fluss des Lebens für einen besonderen Zweck. Sie sammeln sich. Im alten Israel sammeln sie sich, um Gott zu begegnen. Im alten Griechenland versammeln sie sich, dann, was dort Ekklesia heißt, die Bürger kommen zusammen zu einer Bürgerversammlung. Sie werden herausgerufen aus ihren Familienhäusern und sollen jetzt in die Bürgerversammlung kommen, um einander zu begegnen. Beides ist der Fall. Wenn Gemeinde Jesu sich trifft, dann kommt sie zum Herrn und da trifft man einander. Das ist Gemeinde. Und deshalb auch das Wort Versammlung. Nun, das sind die verschiedenen Ausdrücke. Gemeinde Jesu, das sind die Leute, die Jesus Christus ihr persönliches Ja gegeben haben, gesagt haben, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und ich will dir nachfolgen. Bis in den Tod. Die haben sich Jesus Christus verpflichtet. Die sind Christen im echten Sinne des Wortes, nicht nur dem Namen nach. Also, zurück, dieses Wort Gemeinde, oder dieses Volk Gemeinde wird dann verglichen, damit es verständlicher ist, mit einem Körper. Da lese ich Epheser 1, Vers 22. Epheser 1, Vers 22, den letzten Vers in Kapitel 1. Er, das heißt Gott der Vater, tat alles unter seine Füße, unter die Füße von Jesus Christus. Er ist jetzt der Oberste. Und er gab ihn, Jesus, als Haupt über alles, gab ihn der Gemeinde. Der Gemeinde, welche sein Leib ist, sein Körper, und die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Dies ist ein sehr starkes Wort. Wenn wir meinen, Verlobung und Eheschließung ist ein starker Begriff für die Verbindung zwischen Gemeinde und Jesu, dann haben wir hier ein noch stärkeres Wort. Denn die Verbindung zwischen einem Kopf und einem Körper ist eine lebensnotwendige Bedingung, Verbindung. Ja. Geschieht da eine Trennung, dann ist aus. Das ist also lebenswichtig, dass die zwei zusammen sind. Und wissen Sie, es ist lebenswichtig, dass wir bei Jesus bleiben. Es ist lebenswichtig, dass er unser Haupt ist. Also, dieser Text sagt uns, dass Gemeinde Jesu Körper oder Leib Jesu Christi ist. Römer 12 spricht auch davon. Römer 12, die Verse 4 und 5. Gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber als Einzelne einander Glieder. Also, die Gemeinde Jesu ist ein Leib. Was bedeutet das? Entschuldige, Herr Moos hier, ich habe wieder vergessen, wann ich anfing. Soll ich aufhören?
Nein, nein.
Nicht?
Oh, warte.
Gut. Was bedeutet das, wenn die Bibel sagt, Gemeinde Jesu ist Leib? Nun, ich will nicht alles besprechen, aber vielleicht doch zwei oder drei Hauptsachen. Einmal, Leib spricht von Einheit. Ich habe das schon angedeutet. Leib spricht von Einheit. Einheit einmal mit Jesus Christus. Epheser 5, Vers 23. Epheser 5, Vers 23. Weil der Mann das Haupt der Frau ist, so wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Christus ist Haupt der Gemeinde, das heißt der Schar die an Jesus Christus gläubig geworden ist. Was bedeutet Einheit des Körpers mit dem Haupt? Wir sind eins mit Jesus Christus geworden. Was heißt das eins mit Jesus Christus? Haben Sie schon mal Jesus Christus gesehen? Ich hoffe nicht. Ich würde mich dann fragen, was da wirklich los ist. Normalerweise sieht man ihn nicht heute. Wenn man behauptet, ihn gesehen zu haben, dann würde ich also doch zweifeln an der Echtheit dieses Gesichtes. Paulus sagt, das war keine Kleinigkeit, als er ihn sah. Er hat Jesus Christus wirklich gesehen. Aber er war Apostel. Und diese Dinge haben heute nicht so, die geschehen heute nicht mehr so wie damals. Also, wir sehen Jesus Christus nicht. Warum erwähne ich das? Weil es dann schwer ist für uns, das vorzustellen, was solche Sätze bedeuten. Was heißt das denn, eins mit Jesus zu sein? Ich bin doch hier und Jesus ist, wer weiß wo, im Himmel. Aber wo ist der Himmel, ja? Ich muss mich da zufrieden begeben, meine ich. Ja, er ist schon irgendwo. Aber jetzt sagt die Bibel mir, ich bin eins mit ihm. Wie soll das aussehen? Was ist das? Nun, wir können uns dieses sagen, Jesus lebt. Und Jesus lebt nicht sehr weit weg von uns. In Frankreich traf ich einen Mann auf der Straße während einer Zeltmission und wollte ihm ein Zeugnis weitergeben und fragte ihn, kennen Sie Jesus? Er sagte, nee, hier wohnt er nicht. Also, wenn ich ihn suchen würde, hier sei er nicht zu finden. Er wusste nicht, wer Jesus war, wusste auch nicht, wo er wohnte. Wir mögen ihn nicht sehen, sagt Petrus, aber wir lieben ihn. Er lebt und wir lieben ihn und er wohnt nicht sehr weit weg von hier. Und wer es wissen will, er ist heute Abend da. Auf dieser Retreat bzw. dieser Schulungswoche war ich nicht der einzige Redner. Es war noch einer da, der uns sehr interessante Dinge erzählt hat. Unter anderem von einer Sitzung, an der er hatte teilnehmen müssen, gerade während dieser Woche. Er musste zwischendurch wegfahren. Und das war, ja, so eine Geschäftssitzung. Da wurden christliche Geschäftsangelegenheiten besprochen. Und wenn solche Fragen aufkommen, dann kann es etwas warm werden. Und die Gemüter können etwas erwärmt werden. Das war in diesem Fall auch so. Und er sagte, bei einer solchen Sitzung hatte der Leiter der Sitzung gesagt, also jetzt sage ich euch etwas. Ich fahre nach Hause, es sei denn, es euch klar wird und ihr zugebt, Jesus ist auch noch hier. Sagte einer, ja, das habe ich eigentlich vergessen, hat er sich wieder hingesetzt. Er hatte es vergessen, dass Jesus da war. Und deshalb hat er so gesprochen. Aber als er sich wieder daran erinnerte, dass Jesus da war, dann wusste er, wie er sich zu benehmen hatte. Ja? Jesus ist nicht weit von hier. Er ist hier heute Abend. Der Himmel ist nicht weit weg. Jesus ist gen Himmel gefahren, aber der Himmel ist hier. Wissen Sie, wie das in der Bibel ist? Der Himmel ist nicht das oberste Stockwerk und die Welt parterre, sondern das geht ineinander. Der Himmel geht in diese Welt hinein. Der Himmel ist in dieser Welt. Wir sehen ihn nicht, aber da ist ein Vorhang und er ist einfach auf der anderen Seite eines Vorhanges. Unsere Augen können nicht hineindringen, aber der Himmel ist du vermengt mit dieser Welt, ist aber nicht begrenzt mit den Grenzen dieser Welt, ist noch weit größer. Aber es ist nicht so, dass sie Seite an Seite da stehen oder eins über dem anderen, sondern der Himmel ist vermengt mit unserem Leben, unserer Welt. Und wenn Jesus gen Himmel gefahren ist, dann brauchen wir uns gar nicht lange Fragen zu machen, über wie viele Kilometer er in so viel Sekunden zurückgelegt hat. Ob das schneller war als die Fahrt auf den Mond oder nicht. Jesus lebt auch nicht irgendwo hinter dem Mond. Jesus ist gern Himmel gefahren, aber der Himmel ist da, allgegenwärtig. Also, wir sind verbunden mit Jesus Christus. Christus lebt und er ist nicht weit weg und wir lieben ihn. Und jetzt ferner. Jesus steht nicht still, er sitzt nicht dauernd auf einem Stuhl neben dem Vater. Wir hören ja in der Auffahrtsgeschichte, sagt man in Österreich Auffahrt oder Himmelfahrt. Himmelfahrt. In der Himmelfahrtsgeschichte lesen wir, er ist aufgefahren gen Himmel und hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Wir müssen uns nicht das so vorstellen, dass er jetzt dauernd dort sitzt. Jesus ist tätig. Dass er dort sitzt, das ist ein Bild davon, dass er zur Ruhe gekommen ist über seine Heilstätigkeit. Das ist jetzt vorbei. Er kann sich jetzt hinsetzen. Aber er ist heute noch tätig. Und er wirkt in unserem Leben. Wir können zu ihm sprechen, er antwortet, er wirkt für uns in unserem Leben. Wir können für unsere Eltern beten, für unsere Kinder, für unsere Verwandten. Und wir stellen fest, da geschieht etwas. Vielleicht stellen wir es auch nicht fest, aber wir dürfen wissen, Jesus arbeitet, er wirkt. Und immer wieder, sei es hier oder dort, früh oder später, stellen wir schon fest, Jesus Christus ist am Werk gewesen infolge unserer Gebete. Und er ist am Werk in unserem Leben. Und ob wir das spüren oder nicht, Paulus sagt, er ist am Werk in meinem Leben. Und weil er am Werk ist in meinem Leben, deshalb kann ich ans Werk gehen und kann ich arbeiten. In Kolosser 1, Vers 29. In dem Maße, wie er in meinem Leben am Werk ist, in dem Maße kann ich für ihn wirken. Jesus wirkt also. Das ist eine lebendige Beziehung, die wir zu ihm haben. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt weiter, wenn wir sagen, wir sind mit ihm verbunden, im Geiste. Wir können ja selbst unseren eigenen Geist nicht sehen. Warum dann so viel Schwierigkeiten bei der Frage, wo ist Jesus? Ja? Und wir meinen, wir sind mit unserem Geist verbunden, ich hoffe es. Ja? Wir können unseren Geist weder spüren, sehen noch spüren. Wir können unsere Nerven spüren, aber nicht unseren Geist. Das, womit wir denken und so weiter. Aber wir haben einen Geist. Wir sind eigentlich ein Geist. Und in diesem Geist, nachdem wir wiedergeboren worden sind, sind wir verbunden, verflochten mit Jesus Christus. Und Paulus will das nun vergleichen, diese Verbindung mit der Beziehung eines Körpers zu einem Kopf, zu einem Haupt. Diese Verbindung, macht uns die Bibel klar, ist eine bestimmte Art von Verbindung. Sie ist nicht zu stark zu verstehen, sie ist auch nicht zu schwach zu verstehen. Lassen Sie mich das mal etwas verdeutlichen. Es gibt Leute, die lesen in der Bibel und sie lesen, wir sind eins mit Jesus Christus. Ich und der Vater sind eins und ihr seid eins mit mir und so weiter. Also, wenn ich eins mit Jesus bin, jetzt geht man zur Bibel und liest, was Jesus tut und was er tun wird, und da schreibt man seinen eigenen Namen rein. Jesus wird eines Tages die Völker regieren mit einem eisernen Stab. Weil ich eins mit Jesus bin, werde ich das auch tun. Ja, bisschen schnell, nicht? Nicht so eins, dass ich den Namen Herbert Janssen verquicken darf mit dem Namen von Jesus Christus. Nicht auswechselnd eins. Nicht so. Aber auch nicht zu schwach. Wir hörten in diesen Tagen auch mit der Seele von Jonathan und David, von ihrer Freundschaft. Welch eine Freundschaft. Jonathan, ein Prinz, angehender König, ihm war der Thron verheißen und er gibt sich dazu hin, eine Freundschaft einzugehen mit dem, der für den Vater von ihm Rebell ist. Er war kein Rebell, aber für den Vater war er einer. Für Saul. Und Jonathan sieht es aber anders und er verbündet sich mit David. Er geht eine Freundschaft ein mit ihm. Und innerlich liebten sie einander. Diese Liebe hat sich nicht unkeusch geäußert. Sie hat kannte ihre Grenzen, aber in ihrem Herzen waren sie miteinander verbunden. Das war eine sympathische, eine echte Freundschaft. Aber das ist ein schwaches Beispiel von unserer Einheit mit Jesus Christus. Wissen Sie, wir sind nicht nur so eins geworden mit Jesus wie David und Jonathan. Wir sind nicht nur gute Freunde von Jesus geworden. Sondern es ist schon etwas Echtes dabei. Unsere Geister sind schon, sagt Paulus, verwachsen. Und da hilft uns ein anderes Beispiel. Das Beispiel von der Rebe und dem Weinstock. In Johannes 15, das spricht auch von der Einheit. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid wie die Reben am Weinstock. Und dann sagt er, verbleibt in mir oder an mir. So wie die Rebe im Weinstock ist, so seid ihr in mir. Frage, ist die Rebe im Weinstock? Nein. Ja. Ja oder nein? Beides. An einer Stelle ist sie im Weinstock, aber nicht als Ganzes. Sie bleibt, sie hat eine gewisse Individualität. Wir können sagen, hier ist die Rebe, ja? Hier ist Ast, ja? Und hier ist Baum, hier ist Stock, Weinstock, und hier ist die Rebe. Und doch an dieser Stelle können Sie mir nicht sagen, wo hört Rebe auf und wo beginnt Stock, ja? Das ist vermengt. Da geht die Rebe in den Weinstock hinein und ist im Stock. An einer Stelle sind wir verwachsen. Wir sind eins und sind doch nicht eins. Paulus gebrauchte einmal in Römer 6 das Wort verwachsen. Das finde ich wunderbar, wunderschön. Wir sind zusammen verknüpft mit ihm. Er hat uns an seine Seite gezogen und uns eins mit ihm gemacht. Der Körper ist nicht der Kopf und der Kopf nicht der Körper, das Ganze zusammen heißt Körper, das stimmt. Aber es ist ein Verwachsensein da. Die zwei sind miteinander verwachsen, sind zusammen eins. Die zwei können nicht verquickt werden, sie dürfen auch nicht nur lose in der Gegenwart voneinander gesehen werden. Sie sind fest aneinander gefügt und sind nicht mehr getrennt zu denken. Haben aber dennoch eine gewisse Selbstständigkeit jedes. Interessant. So ist es mit unserem Verhältnis zu Jesus Christus. Wir sind eins mit ihm. Und dann sagt Paulus, und mit diesem möchte ich heute anschließen. Paulus sagt, Jesus an diesem Körper ist der Kopf. Wir sind nicht der Kopf. Wir sind alles andere, aber nicht Kopf. Das ist Jesus. Und der Kopf ist der bestimmende Teil. Da ist das Hirn, die Zentrale für Nervensystem, für Muskelsystem, für Blutsystem. Das wird von hier aus regiert, dirigiert. Und wenn ich handle, was immer ich mit meinen Händen tue, das fängt hier an. Ja? Ist Ihr Leben vom Kopf bestimmt? Ist Ihr Leben von Jesus Christus bestimmt? Oder wer bestimmt ihr Leben? Macht es ihnen was aus, was Jesus wünscht? Interessieren sie sich für die Bestimmungen, für die Wünsche, für den Willen von Jesus Christus? Oder macht uns das nichts aus? Wir sagen, ja, ich gehöre schon zu Jesus Christus, aber morgen früh, wenn wir aufstehen, gehen wir einfach unsere eigenen Wege. Wann denken Sie das erste Mal an Jesus am Tag? Wo fängt das an? Wenn etwas schief geht, denken Sie an Jesus oder nicht? Vielleicht erst dann, ja? Wir sind mit dem Haupt verbunden und das Haupt will uns bestimmen. Und das tut Jesus durch sein Wort. Denn was, das ist schon 2000 Jahre alt, die Bibel, ja? Fast 2000 Jahre seit das letzte Buch geschrieben wurde und tausende von Jahren zuvor wurden andere Bücher schon geschrieben, also der erste Teil, der ist schon viel älter. Aber dies ist nicht nur eine Bibel, ein Buch, das irgendwo in der Geschichte liegt, dort in seinen Anfängen, sondern was hier geschrieben steht, das wird heute gesprochen, das wird heute gesagt.
Dies ist, was Jesus heute sagt. Und wenn ich nach seinem Wunsch lebe, der ist hier aufgezeichnet worden. Hier kann ich entdecken, was Jesus denkt, was er wünscht. Und werde durch den Heiligen Geist, und wenn ich das nicht kenne, dann sind vielleicht einige Sünden zu bekennen, bevor der Heilige Geist wieder anfängt zu regen, sich zu regen. Aber früher oder später wird jeder Christ einmal Regungen des Heiligen Geistes vernehmen. Und dann sollten wir gehorchen. Und wenn man die nicht mehr kennt, dann sollte man beten: Herr, ich möchte nach deinen Bestimmungen leben. Lass deinen Heiligen Geist mir doch wirklich wieder Realität werden. Und wenn dann irgendeine Regung im Gewissen ist oder irgendwo, dann seien sie wenigstens dort gehorsam gegen Gott, wo sie wissen, was sie zu tun haben. Und wenn sie dann gehorsam sind, dann wird sich das Bewusstsein von den Regungen Gottes in ihrem Leben ausweiten. Dann werden sie von dort aus sensibler werden an anderen Stellen. Jeder von uns ist hart an irgendeiner Stelle. Aber wollen wir wenigstens dort gehorsam sein, wo wir etwas weich, etwas sensibel sind? Und dann kann sich das rausnehmen. Und dann werden wir etwas davon erleben, was es heißt, dass Jesus unser Haupt ist. Ganz praktisch. So, jetzt schließen wir für heute Abend. Wollen wir noch einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du uns umworben hast, zu dir gezogen hast. Danke, Herr, dass wir heute Abend uns mit deinem Wort befassen durften. Herr, lass es nicht so schnell vergessen werden. Lass es unser Leben bestimmen. Und lass unser Leben doch noch viel stärker bestimmt werden von dir. Danke, Herr, dass wir dir angehören dürfen und zu deiner Gemeinde gehören.